Ich möchte uns heute von einer außergewöhnlichen Frau erzählen. Ihr Name war Maria, Maria von Magdala oder auch Maria Magdalena, wie sie in der Bibel auch genannt wird. Und ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Jesu Kopf gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich zu ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Ich möchte zuerst etwas sagen über die Lebensgeschichte der Maria. Hier ein Bild aus einem Film. So sah sie natürlich wahrscheinlich nicht direkt aus. Maria von Magdala hatte ihren Nachnamen aus dem Ort, aus dem sie stammt. Sie war gebürtig aus Magdala, das ist ein kleines Städtchen am Ostufer des Galiläischen Meeres. Sie hat diesen Beinamen erhalten, weil Maria damals ein sehr gebräuchlicher Name war, ein häufiger Name. Man hätte sie leicht verwechseln können. Damit man sie also erkennt, Maria von Magdala. Wir lesen von ihr das erste Mal im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 2. Dort wird gesagt, dass neben den Jüngern auch viele Frauen Jesus nachfolgen. Frauen, die er gesund gemacht, die er von bösen Geistern und Krankheiten befreit hatte. Und unter ihnen war auch Maria. Maria war, wie es dort heißt, von bösen Geistern besessen gewesen. Die hatte Jesus aus ihrem Leben davongejagt. Und seitdem war sie ihm nachgefolgt. Für Maria war das eine schreckliche Zeit, als sie besessen war. Sie benahm sich in den Augen der anderen merkwürdig. So wurde sie ausgegrenzt, ausgestoßen, denn niemand wollte mit so einer komischen Frau etwas zu tun haben. Natürlich war sie selbst auch überhaupt nicht glücklich über diesen Zustand. Manchmal tat sie Dinge, die sie gar nicht tun wollte. Daran gab man den Dämonen die Schuld. Ihre Seele war wie in einem dunklen, schwarzen Raum gefangen. Wir können ja heute mit dem Wort besessen eigentlich nicht mehr viel anfangen. Manchmal hört man vielleicht davon, von Missionaren auf dem Missionsfeld. Oder aber von reißerisch aufgemachten Presseartikeln über irgendwelchen Exorzismen. Manche denken ja auch vielleicht, dass es das überhaupt nicht gibt. Vielleicht wurden ja auch Menschen so bezeichnet, die wir heute als psychisch krank bezeichnen würden. Andere sehen überall Dämonen am Werk oder verbinden diesen Zustand von Maria mit irgendwelchen gruseligen Vorstellungen aus Horrorfilmen. Besessene aber sind nach dem Gesamtzeugnis der Bibel Menschen, die in eine besondere Abhängigkeit von geistlichen Mächten geraten sind. Oft, weil sie sich auf besondere Weise mit dem Bösen eingelassen haben, durch Zauberei, Totenbefragung, und Ähnlichem. Manchmal wird auch gar keine Ursache direkt genannt. Aber diese Menschen werden dadurch nicht zu Werwölfen oder sonstigen gefährlichen Monstern, sondern sie bleiben Menschen, arme Menschen, die nicht mehr frei sind, die nicht mehr Herr über sich selber sind. So werden sie dargestellt, sie empfinden ihr Verhalten wahrscheinlich selbst als fremdgesteuert. Sie können nicht tun, was sie eigentlich wollen. Sie fühlen sich gebunden. Das sind mächtige Stimmen in ihrer Seele, über die sie keine Kontrolle haben. Und die anderen Leute, die haben den Eindruck, die sind fremdbestimmt. Das ist komisch, was die machen. Von einer bösen Macht besessen. Und wenn es jetzt von Maria heißt, dass sie 7 Dämonen hatte, dann soll das auf alle Fälle sagen, dass sie ganz und gar unfrei war. Was aus biblischer Perspektive noch dazu gesagt werden kann, ist, dass solche Abhängigkeiten nicht zu allen Zeiten und an allen Orten gleichmäßig auftreten. Aber zur Zeit, in der Jesus in Galiläa und in Palästina lebte, da war sowohl die Macht Gottes als auch die Macht des Bösen besonders am Wirken. Und vor allem in Situationen und in Gegenden, wo Menschen sich noch viel mit Zauberei beschäftigen oder auch mit der Verbindung mit Toten und Totenmächten, da gibt es heute auch noch solche Phänomene. Aber selbst wenn wir den Zustand der Maria heute als psychische Krankheit deuten würden, änderte das doch nichts an den wesentlichen Dingen, an den wesentlichen Koordinaten. Maria war gebunden gewesen, sie war besessen gewesen, sie war nicht frei gewesen und Jesus hatte sie befreit. Von diesen Bindungen. Er hatte offensichtlich die Macht dazu, wie er auch über Krankheiten herrschte. Und so, wie er auch uns von verschiedenen Bindungen befreien kann, von Abhängigkeiten, die unser Leben zerstören wollen. Ob das jetzt okkulte Bindungen sind oder negative Gedanken, die uns ständig bestimmen. Ob Abhängigkeiten wie von Drogen, wie Alkohol oder Rauchen oder sonstige Süchte oder Ängste, die uns gefangen nehmen. Es gibt zahlreiche Bindungen und was dieses bestimmt sagen will, dass Jesus der Herr darüber ist und befreien kann. Und so war Maria. Sie hatte die Macht Jesu so erfahren. Sie war besessen gewesen, dann kam Jesus in ihr Leben und ihr Leben nahm eine neue Richtung. Dass ihr Jesus begegnet war, hatte eine extrem positive Auswirkung auf ihr Leben. Auf das Leben in dieser Welt. Und so war sie Jesus dankbar und sie wollte sich nicht mehr von ihm trennen und wurde eine seiner Jüngerinnen. Sie wollte nur noch eines ihm dienen. Und mit den anderen Frauen folgte sie ihm überall hin und unterstützte ihn mit ihrem Vermögen. Sie war also auch eine vermögende Frau und sie wollte, dass Jesus mit ihrem Geld etwas Gutes machte. So öffnete sie ihr Herz für die Bedürfnisse des Reiches Gottes und wurde eine der treuesten Nachfolgerinnen Jesu. Als nächstes berichtet Johannes, dass Maria zu den wenigen gehörten, die es auch wagten, noch bei der Kreuzigung Jesu in der Nähe zu bleiben. Was war das für eine mutige und beherzte Frau? Denn das war ja damals auch gar nicht so ungefährlich, wer sich mit einem von den Römern verurteilten Verbrecher solidarisierte, der konnte es schnell selbst in den Blick der Justiz geraten. Es gehörte sicher Mut dazu, genau an diesem Tag zu Jesus zu stehen. Aber Marias Liebe war größer als ihre Menschenfurcht. Sie wollte nahe bei Jesus sein, koste es, was es wolle. Wenn einer verspottet wird, wenn einer alleingelassen wird, wenn alle mit dem Finger auf einen zeigen, dann hat er oft wenig Freunde. Viele gehen weg. Aber Maria war anders. Wenn einer allein ist, wenn einer verachtet, arm, dann zu ihm zu stehen, dazu gehört auch heute noch Mut. Wer steht zu denen, die von den anderen verachtet werden? Maria hat da keine Angst. Wir können uns aber auch leicht vorstellen, wie es Maria das Herz brach, als sie dort unter dem Kreuz stand und ihren verehrten Meister, ihren Rabbi, so elendig leiden und sterben sah. Es gibt ja zahlreiche Filme, die das Sterben Jesu darstellen und manche auch so realistisch, dass man kaum hinsehen mag und es kaum aushalten kann. Aber umso mehr ist es doch schwer zuzusehen, wenn ein Mensch leidet, dem man nahesteht, dem man liebt. Und ich weiß, dass es vielen auch schwerfällt, von ihrem Lieben Abschied zu nehmen, wenn sie todkrank im Krankenhaus sind oder sonst wie. Wenn der Tod im Raum steht, dann sind doch viele, sagen, ich will lieber weg, ich halte das nicht aus, diese Grenze unserer menschlichen Existenz. Aber Maria bleibt. Sie setzt sich dem aus. Was hält sie? Ihre Liebe zu Jesus. In dieser schweren und letzten Stunde will sie ihn nicht alleine lassen. Mit der Mutter und mit Johannes bleibt sie beim Kreuz. Was sie da erlebt hat, das hat sie ganz sicher ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Es war wie in einem bösen, schrecklichen Traum. Sie war benommen und betäubt und alles, was sie jetzt noch tun konnte, nachdem Jesus gestorben war, war ihn betrauern und begraben. Nachdem Jesus gestorben war, nehmen seine Freunde seinen Leib vom Kreuz. Und wieder bleibt Maria Magdala zusammen mit der Mutter Jesu ganz nah bei ihrem Herrn. Während die meisten Jünger total entmutigt und frustriert irgendwo weggelaufen sind, ist sie da. Und sie sieht, wie Männer den toten Jesus in das Grab von Josef von Arimathea legen. Sie kauft noch schnell Salben und Öle für Jesus, um ihm wenigstens den letzten Liebesdienst zu tun. Und noch einmal einzusalben für sein Begräbnis, eine letzte Ehre zu erweisen. Aber es bleibt ihr keine Zeit mehr dafür, denn mittlerweile ist es Abend geworden und damit beginnt der Sabbat. Und man kann und darf nichts mehr arbeiten und tun. Und so wartet sie auf den Morgen nach dem Sabbat. Und bricht schon sehr früh auf zum Grab, noch bevor die Sonne aufging. Noch sehr viel früher als wir heute Morgen. Seht alle noch müde aus von der Zeitumstellung. Maria war auch müde. Ich denke mir, dass sie diese zwei Tage wenig geschlafen hat. Immer wieder gingen die Erinnerungen zurück zu Jesus, als er noch gelebt hatte. An die Orte, wo sie ihm nachgefolgt war, wie er die Menschen berührt hatte, wie er sie aufrichtete, wie er sie heilte, wie er sie von ihren Sünden befreite. Menschen, die sonst niemand achtete, so wie sie selbst, die alle schon abgeschrieben hatten. Die Außenseiterin, die von Jesus geheilt wurde. Und jetzt sollte das alles vorbei sein. Warum? Und so steht sie ganz früh am Morgen auf. Nichts hält sie mehr zu Hause und ihrem Bett. So früh es geht, mit Sonnenaufgang, ist der erste Moment, wo man auch wieder etwas tun darf. Es dämmert gerade, als sie in Josefs Garten tritt. Und auf dem ersten Blick sieht sie, dass der Stein von dem Grab gewälzt ist. Das Grab ist offen und leer. Jesus ist nicht mehr da. Und es erfasst sie ein tiefer Schrecken. Sie überlegt, was ist passiert. Haben vielleicht Feinde den Leichnam geraubt? Hat ihn der Gärtner mitgenommen? Erfahren wir nachher. Wo ist er? Und sie rennt und weiß nichts anderes als schnell wieder in die Stadt. Zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist eine Umschreibung für Johannes selber, für eine Selbstbezeichnung. Und sie holt die beiden zu Hilfe, denn das sind ja ihre Freunde gewesen, Jünger, die auch Jesus ganz nahe standen. Und was ist dann interessant, dass wir erfahren, dass die beiden auch schockiert sind. Sie sind total überrascht. Und sie laufen zum Grab. Was ist da los? Sie können gar nicht schnell genug hinkommen. Es kommt zu einer Art Wettlauf zwischen Simon Petrus und Johannes. Johannes der Jüngere, der Schnellere, und er gewinnt. Er ist zuerst am Grab. Aber er wagt es nicht hineinzuschauen. Vielleicht aus Angst, was wird er vorfinden? Was ist dort? Petrus kommt. Er ist mutig, immer vorne weg. Er geht sofort hinein und er sucht und entdeckt einiges, was sehr merkwürdig ist. Das sind die Grabtücher, die sind noch da, zusammengefaltet, aber Jesus fehlt. Und natürlich fragt er sich, was ist da jetzt eigentlich geschehen? Wo ist Jesus? Ich weiß nicht, ob wir uns hineinversetzen können, diese Situation der Jüngerinnen und Jünger Jesu, was wir gedacht hätten. Man kommt an ein Grab und der Tod ist nicht mehr da. Man denkt zuerst natürlich an Diebstahl. Aber wie soll das gehen? Wer soll es gewesen sein? Welcher Dieb würde einen Leichnam rauben und dann die Tücher wieder ordentlich zusammenlegen? Sollten das die Römer gewesen sein? Aber dann hätten sie sich doch mit ihren wachhabenden Soldaten blamiert bis auf die Knochen. Das hätten sie niemals getan. Könnten die Soldaten in einem Komplott verwickelt sein, etwas zu bewachen und dann sich stehlen zu lassen, das war eine sehr gefährliche Sache. Das konnte leicht mit dem Tod bestraft werden. Das haben sie sicher nicht getan für so einen toten Galiläer. Sie hätten sich ja blamiert vor ganz Jerusalem, wenn sie nicht mal imstande sind, einen Toten zu bewachen. Oder war es der Hohe Rat und die Juden? Aber die hätten doch ein Eigentor geschossen. Jesus hatte ja gesagt, er würde auferstehen, und wenn er jetzt nicht mehr da war, er hatte öffentlich davon gesprochen, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Aber ganz ehrlich gesagt, es hatte kaum einer geglaubt. Aber jetzt, niemand hätte doch diesen dummen Fehler gemacht, um den Leichnam zu stehlen. Bleiben am Ende vielleicht die Freunde und Jünger Jesu selbst? Aber warum sollten sie ihn aus einer ehrwürdigen Grabstelle heraus stehlen? Und wie sollten sie die Eliteeinheit überwältigen? Und was sollten sie davon haben? Die weitere Entwicklung in der Weltgeschichte konnten sie sicher nicht voraussehen. Das Grab war ja auch versiegelt. Das wäre, ja, wozu sollte das sein? Es gab schon viele Menschen, die haben sich genau mit diesem Phänomen auseinandergesetzt, mit dem leeren Grab. Und das genau untersucht, viel genauer, als ich das jetzt heute Morgen nur grob andenken konnte, was dahinter stecken kann. Und sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, Jesus muss auferstanden sein. Wer sich damit beschäftigt, der kann das tun. Es gibt sicher viele kritische Fragen, aber ich möchte einladen, doch wenigstens selber hineinzugehen in das Grab, so wie es Johannes dann auch tut, und sich selber zu überzeugen und Gedanken zu machen, was ist damals geschehen. Nein, ich denke, für nüchtern denkende Menschen ist das kein Thema. Das ist die einzig mögliche sinnvolle Erklärung und doch unfassbar, weil es so etwas vorher und nachher in der Weltgeschichte nie mehr gab, dass einer von den Toten auferstanden ist. Und alle Menschen in der Welt sehen dieses leere Grab, Aber damit sieht man ja natürlich nur einen negativen Abdruck von dem eigentlichen Wunder. Da fehlt etwas. Nicht jeder muss dann gleich glauben. Es ist interessant, dass dann da steht, Johannes ging hinein und er sah es und erinnerte sich dann wohl an all das, was Jesus gesagt hat, und dann heißt es, und er glaubte. Er vertraute, dass es stimmt und dass Jesus wohl jetzt auferstanden war und beim Vater. Aber so war es ja dann doch noch nicht ganz. Und er sagt dann auch, aber die anderen glaubten noch nicht, denn sie hatten noch gar nicht so richtig erkannt, dass das war, was auch in der Schrift schon vorausgesagt war. Was Petrus an dieser Stelle getan hat und gedacht hat, erfahren wir gar nicht, ob er da schon geglaubt hat. Wir erfahren dann wieder von Maria, dass sie noch am Grab zurückbleibt und sie steht da und ihre Tränen fließen. Es war vielleicht ein herrlicher Frühlingstag, so wie heute. Die Sonne leuchtet in dem stillen Garten, ein paar Vögel zwitschern. Aber was auch immer geschieht, Maria sieht es nicht. Sie ist einsam, sie ist verlassen, sie ist voller Schmerz. Sie denkt nur, er ist fort, er ist nicht da. Ich wollte ihm meinen letzten Liebesdienst erweisen, das Grab ist leer. Ihr einziger Gedanke, tief versunken ist sie in der Trauer. Sie hat alle Hoffnung verloren. Und auch daran merken wir, dass die engsten Jünger Jesu nicht, auch wenn Jesus das gesagt hat, das erwartet haben, dass es wirklich passiert. Sie mussten selber überzeugt werden. Sie blickt noch einmal in das Grab und dann sieht sie zwei Männer, die sie dann als Boten Gottes deutet. Das merkt sie im Nachhinein, dass es Gottes Boten waren. Und einer sagt zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann will sie schon wieder gehen und dann trifft sie einen anderen Mann und der sagt, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es sei vielleicht der Gärtner. So durcheinander ist sie in ihrer Trauer und dann sagt er noch einmal ihren Namen, Maria. So hat nur Jesus ihren Namen ausgesprochen. Und da weiß sie, es ist Jesus. Und das ist etwas Überwältigendes, wenn Menschen merken, dass Gott sie bei ihrem Namen ruft. Dass Gott sie kennt. Es ist immer etwas Überwältigendes. Und wir spüren, Gott kennt uns persönlich. Maria ist jedenfalls völlig aufgelöst, als sie merkt, es ist Jesus, der vor ihr steht. Und sie fällt auf die Knie und sagt Rabuni, das heißt Meister. So hat sie ihn immer genannt und sie möchte ihn festhalten, sie möchte ihn um den Hals fassen, sie möchte ihm die Füße küssen vor Freude, aber Jesus zieht sich zurück und sagt, nein, er weicht zurück und sagt, geh du, ich habe einen anderen Auftrag. Nachdem er auferstanden ist, will er ihr auf andere Weise nahe sein. Die Zeit körperlicher Nähe ist vergangen und kann nicht zurückgeholt werden. Aber Maria ist immer noch blind für das, was eigentlich geschehen ist in ihrer Trauer. Sie will eigentlich nur ihren Verlust ausgleichen. Jesus aber will viel mehr. Er spricht nicht nur von einer Hoffnung für diese Welt, sondern auch für das, was nach dem Tod kommt, für die jenseitige Welt. Das ist ja eine Frage, die uns alle Menschen überhaupt nicht loslässt. So sehr wir sie vielleicht auch im Alltagsgeschehen verdrängen. Aber was wird eigentlich mit uns, mit unserer Seele, wenn diese Zeit hier an dieser Welt vorbei ist? Manche werden nicht müde, immer wieder zu sagen, naja, dann ist alles vorbei. Dann gibt es nichts mehr. Da ist nichts. Ja? Aber Jesus zeigt gerade hier, offenbart hier etwas von dieser Hoffnung, die wir haben, dass es nach diesem Leben weitergeht. Und dafür möchte Jesus ihr auch den Blick öffnen. Sie sieht aber noch, was der Glaube ihr in dieser Welt für Vorteile gebracht hat, wie er sie hier geheilt hat und so weiter. Sie ist noch ganz auf diese Welt begrenzt. Er aber will ihr das ewige Leben geben, das ihr niemand mehr nehmen kann, wo sie nimmer mehr umkommen wird und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. So hatte Jesus gepredigt. Und dann hat er einen Auftrag für sie und sagt: Maria, geh und verkündige, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und das ist seitdem der Auftrag an alle, die den Auferstandenen begegnet sind, dass sie davon erzählen, was sie erlebt haben, wie das ihr Leben berührt hat, wie das ihre Hoffnung bestimmt, was er ihnen gesagt hat. Und so ist Maria die erste Zeugin der Auferstehung. Johannes hat geglaubt, weil er das leere Grab gesehen hat. Aber Maria ist die erste, die dem Auferstandenen begegnet ist. Das ist die Frage, die, glaube ich, das meiste ändert im Leben eines Menschen, wenn wir dem Auferstandenen begegnet sind. Das leere Grab, die Indizien hin und her, sind ein Hinweis, aber bringen nicht zwangsläufig zum Glauben. Ja? Selbst wenn noch so viele Untersuchungstruppen unterwegs wären und würden ganz genau beweisen, dass es so gewesen sein muss, deswegen glaubt hier noch nicht einer zwangsläufig. Erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen kommt etwas Neues ins Leben. Ich weiß, dass viele hier auch schon in Israel waren. Man kann da ja ein Grab besichtigen, das Gartengrab, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Man kann auch in der Grabeskirche etwas besichtigen, was wie ein Grab sein soll. Das kann man sich dann gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil das so überbaut ist und so überfrachtet. Die Frage ist, muss ein Christ eigentlich glauben, dass Jesus auferstanden ist? Paulus sagt ja. Sonst ist der Glaube sinnlos. Denn es geht beim Glauben nicht nur um das, wie uns Jesus hier in dieser Welt zur Seite steht, uns tröstet, uns hilft, unserem Leben Sinn und Hoffnung gibt, sondern es geht auch um das, was nach diesem Leben kommt. Wir mögen vielleicht die Auferstehung Jesu als ein historisch gesichertes Ereignis verstehen, und dennoch kann diese Wahrheit für unser Leben bedeutungslos sein, wenn wir dem Auferstandenen nicht wirklich begegnet sind, wenn uns Gottes Geist nicht berührt. Und das sehen wir nachher auch bei den Jüngern, wie die das alle gar nicht mitrechneten und wie sie erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen zum Glauben kommen. Und wie sie, bei Thomas kann man es nachher sehen, wie er in die Wunde greifen muss, wie er das überhaupt kaum fassen kann. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der zunächst einmal diesem Ereignis kritisch begegnet. Denn es ist unfassbar. Aber darum war es den Jüngern auch so wichtig zu sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das wahrhaftig hat ja so ein bisschen Geschmäckle. Ne? Wahrhaftig, was soll das noch? Er ist auferstanden, klar. Er ist wahrhaftig auferstanden, soll aber genau heißen, er ist echt, er ist wirklich, er ist ganz auferstanden. Das will sagen. Und das wollen alle Osterberichte sagen. Ob wir das sehen können oder ob wir so von der Trauer über die Zustände in dieser Welt betrübt sind, dass wir dafür keinen Blick haben. Dass wir sagen, ich weiß nicht, wie Maria, wo er ist und wo sie ihn hingetan haben, keine Ahnung. Oder ob wir enttäuscht sind darüber, dass das alles ganz anders läuft in unserem Leben, wie wir es erwartet haben und deshalb keinen Blick dafür haben. Ob wir gefangen sind an die Erinnerung an gute Zeiten und jetzt ist alles so schwierig geworden und über den Verlust nicht hinwegkommen. Jesus will uns die Augen öffnen für Größeres. Dieses Nachvollziehen des Lebens der Maria kann uns helfen, für die eigene Begegnung mit den Auferstandenen, das zu verstehen und wahrzunehmen, worauf es ankommt. Darum geht es, den Auferstandenen und Lebendigen zu erfahren. Ihm zu begegnen, was auch heute noch möglich ist, denn nachdem er auferstanden ist, ist er zum Vater gegangen. Aber durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat, können wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Jeder muss das für sich selber sehen, wie er mit diesem Ereignis umgeht. Aber ich kann nur ermutigen, genau hinzuschauen, die Kritik durchaus zuzulassen, aber hinzuschauen, zieh die Zeichen, zieh die Konsequenzen, aber denke auch über dieses Leben hinaus. Und ein letzter Punkt, der mir nur noch wichtig ist, gerade in dieser aktuellen Zeit, wo wir viel von Terror und so weiter hören und wo Religionen oft negativ gesehen werden, wo oft so gesagt wird, ja, nur nicht zu viel Religion, was kommt dabei raus mit dem Blick auf den islamischen Terrorismus? Oder dienen kann, dienen soll. Und unser Glaube auch. Es geht um Hoffnung, es geht um Liebe. Es geht um Kraft, um den Menschen in dieser Welt zu dienen, aber auch sich nicht hier drin zu erschöpfen und alles mit Gewalt herbeizuzwingen, sondern zu wissen, wir sind in Gottes Hand. Und so den Glauben zu sehen und zu erfahren und zu erleben, das wünsche ich uns.